Ja, hallo und herzlich willkommen zu der letzten Folge Preußen on Air, dem Podcast des Netzwerkes Preußen in Westfalen. Heute bin ich in Münster und zwar im LWL-Museum für Kunst und Kultur. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Anna-Luisa Walter.
Ohne Doktor.
Ah, ohne Doktor, okay, Entschuldigung. Genau, und du bist hier ja wissenschaftliche Referentin, richtig?
Genau, ich bin Kuratorin für moderne Kunst, das heißt bei uns im Haus konkret Kunst von 1900 bis 1960.
Okay. Kannst du, also ich meine, wir sind ja hier mitten im Münster, im Herz. Wir sind hier ganz oben im Besprechungsraum und man hat von hier aus einmal eine sehr, sehr gute Aussicht auf Münster. Kannst du uns vielleicht ein bisschen auch hier von eurem Standort, von eurem Haus ein bisschen was erzählen zum Hintergrund?
Ja klar, also genau, wir befinden uns mitten in Münster. Also wir haben hier gerade den Platz, den Blick mit Platz auf... Mit dem Blick. Blick auf den Domplatz. So, jetzt habe ich es aber. Genau. Und das Museum steht hier seit 1908 an dieser Stelle. Das wurde damals gegründet als Landesmuseum der Provinz Preußen. Und genau, das LWL-Museum für Kunst und Kultur ist heute ein Museum für Kunst- und Kulturgeschichte vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Wir haben da alles dabei, was man sich so vorstellen kann, also Kunst, Malerei, Skulptur, Kunsthandwerk, wir haben Münzen, wir haben sogar Möbel. Also alles, was man sich da so vorstellen kann von ungefähr 1200 bis ja 2024.
Vielfältig aufgestellt, also alles Mögliche quasi dabei. Du hast es schon gesagt, zur preußischen Zeit gegründet, auch damals mit dem Blick auf Kunst und Kultur oder...
Ja, auch Kunst und Kultur. Damals war aber auch noch ein bisschen mehr da drin. Also das Museum wurde gegründet aus einem rein bürgerlichen Interesse heraus. Und zwar vom Westfälischen Kunstverein, den gibt es seit 1831, und Westfälischem Altertumsverein. Und ja, die beiden Vereine haben ihre Sammlung hier ins Museum gegeben. Und der Altertumsverein hat eben natürlich Altertümer gesammelt. Da sind auch Münzen dabei gewesen, auch Kunstgegenstände, aber eben auch archäologische Artefakte. Und das ist das, was heute das LWL-Museum in Herne ist. Also genau, das gehörte früher auch noch mit hierzu. Das wurde aber irgendwann ausgelagert.
Mhm. Ja, macht ja auch Sinn, wenn man ein anderes Museum hat, was sich darauf spezialisiert, dann und es ja auch zum gleichen Verband gehört. Kann man das ja den KollegInnen überlassen quasi.
Genau.
genau, das große Thema dieses Jahr für den Podcast ist ja Kunst. Wer hätte das gedacht? Und Kunst ist ja immer so, für mich war das früher so, bevor ich dann mich tatsächlich so Kunst öffnen konnte, sehr klischeehaft würde ich schon fast sagen, behaftet mit entweder dem großen weißen Raum mit einem Gemälde oder diesen Räumen mit diesen ganz schweren Holzrahmen, die vielleicht auch noch Gold angemalt sind oder halt tatsächlich mit Blattgold verziert sind. So ist es ja aber nicht immer unbedingt. Die heutige Ausstellungspraxis ist ja ein bisschen anders. Würdest du dieses Bild, was ich jetzt beschrieben habe, ergänzen oder vielleicht sogar verändern oder ganz anders wahrnehmen?
Ich finde, es kommt immer auch sehr auf die Objekte an. Ich finde, bei manchen Objekten macht es vollkommen Sinn, dass man die in den großen weißen Raum stellt, wenn man dann davor steht und sich denkt so, oh krass, irgendwie. Also, weil das dann natürlich auch eine andere Wirkung hat, aber gleichzeitig weiß man ja auch, wie dunkle Räume wirken können mit irgendwie schwarz-roten Tapeten an den Wänden oder sowas. Das hat natürlich auch eine Wirkung. Ich finde aber tatsächlich heute sehr wichtig die Kontextualisierung von Kunstwerken, dass wir einfach ein bisschen mehr Hintergrundinformationen geben, neue Deutungsweisen zulassen und gerade bei zum Beispiel sakraler Kunst, wo wir auch sehr viele Objekte haben, gerade unsere ältesten Objekte, die aus dem Mittelalter. Es sind christliche Kunstwerke und Menschen, die aber vielleicht gar nicht christlich sozialisiert sind, kommen hier ins Museum und denken sich so, was ist das eigentlich? Ja. Was will mir dieses Kunstwerk sagen? Und da müssen wir einfach irgendwie einen Ansatz finden, die Deutung neu zuzulassen und ja, andere Möglichkeiten finden, mit der Kunst umzugehen. Und da fände ich es tatsächlich auch gut, wenn man ein bisschen mehr haptischer rangeht im Museum, dass man vielleicht auch mal Taststationen einbaut. Ich glaube, was viele BesucherInnen interessiert, ist tatsächlich auch, wie fühlt sich dieses Lindenholz eigentlich an oder dieser Marmor, wie fühlt sich das an? Und eigentlich würde ich da gerne mal sowas wie Taststationen integrieren, dass man diese Materialität einfach greifen kann. Und das macht natürlich auch ein Kunstwerk, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, viel greifbarer, ohne dass man es wirklich anfassen muss.
Ja, stimmt. Ne? Also dieses mal was anfassen, das hat so was Besonderes. Vor allen Dingen, glaube ich, in einem Museum, weil ja normalerweise immer nicht nur im Kunstmuseum, sondern auch im Historischen Museum ja sehr viel Abstand genommen wird. Das Objekt im Zweifelsfall unter eine Haube kommt. Aber das macht natürlich was aus. Das finde ich sehr gut. Ich hatte das selber mal in einer Ausstellung, da durfte ich ein Pilzgeflecht hinstellen und man durfte das anfassen. Das war schon, das hat was gemacht mit den Leuten. Also ich glaube tatsächlich, das wäre wahrscheinlich ein guter Ansatzpunkt. Ist das denn eine Idee vielleicht auch hier im Haus, sowas mal zu machen? Oder macht ihr das vielleicht schon?
Wir machen das noch nicht. Wir arbeiten aber schon gerade daran, wie man den Museumsbesuch auch ein bisschen anders gestalten kann, ein bisschen partizipativer, ein bisschen ja, mehr auf die Menschen zugehen und auch die Barrieren abzuschaffen oder abzubauen. Und sowas wie Kunstwerke, also Kunstwerke anfassen, da kommen wir nicht hin. Aber
natürlich nicht.
Sachen anfassen ist da, glaube ich, schon ein sehr großer Punkt, woran wir auch arbeiten, dass man da überlegt, wie kann man so eine Taststation sinnvoll integrieren. Und da arbeiten wir schon dran, ja.
Okay, also etwas, worauf man sich in Zukunft freuen darf.
Auf jeden Fall. Vielleicht noch nicht im nächsten Kalenderjahr. Also sowas, die Prozesse im Museum, die Mühlen mahlen sehr langsam, kann man sagen.
Ja gut, aber sowas muss man ja auch, und das darf man ja nicht vergessen, man muss sowas ja auch immer gut vorbereiten, im Sinne von, was kann man ermöglichen und was kann man ja auch finanzieren und was ist auch langlebig. Also es macht ja wenig Sinn, etwas dahinzustellen und nach einem Jahr ist es durch und dann muss man wieder was Neues dahinstellen. Das ist ja dann auch für so ein großes Haus einfach problematisch.
Ja, genau. Wobei an so einem kleinen Stein soll es hoffentlich nicht scheitern, wenn der irgendwann abgegrabbelt ist. Dann kann man vielleicht einen neuen dahinlegen einfach.
Ja, klar. Genau. Also an einem kleinen Stein hoffentlich nicht. Ihr habt ja jetzt, wie du schon gesagt hast, Gemälde, Münzen, also Numismatik gehört auch dazu und auch andere schöne Exponate. Gibt es etwas für dich oder habt ihr im Team ein Exponat, was intern total, also ein totaler Favorit ist, der auch irgendwie schön inszeniert ist im Haus oder den man gerne inszenieren wollen würde oder...
Ich glaube, jeder Kurator, jede Kuratorin hat hier so sein Lieblingsexponat wahrscheinlich oder auch, also unser Team ist sehr, sehr groß. Also es gibt da auf jeden Fall Lieblingsexponate. Mein persönliches oder eins meiner persönlichen Lieblingsexponate ist von August Macke und Franz Marc, das Wandbild Paradies. Das ist wirklich was sehr Besonderes und es ist auch mit der Geschichte unseres Hauses irgendwie sehr verbunden. Es ist ein sehr großes Wandbild, was ursprünglich mal in Bonn bei August Macke im Atelier hing. Und das haben August Macke und Franz Marc, die beiden Künstler, zusammen gemalt. Und es wurde in den 80ern in so einer wahnsinnigen Aktion da in Bonn von der Wand genommen und hier rüber ins Museum gebracht. Und ich glaube, gerade die Kolleginnen und Kollegen, die damals schon hier gearbeitet haben, das ist wirklich nur eine Handvoll, die können sich da eben noch dran erinnern.
Okay.
Und da gibt es so ganz hervorragende Schwarz-Weiß-Fotografien noch, wie die Kollegen damals in Schlaghosen Gemälde in der einen Hand, Zigarette in der anderen Hand da irgendwie standen und dieses Bild verladen haben. Und ich glaube, da sieht man auch an diesem Objekt dann und an der Geschichte, wie dieses Objekt hier hingekommen ist, einfach wie sich die Museumspraxis verändert hat, einfach in den letzten ja gut 40 Jahren.
Ich glaube, heute wird niemand mehr eine Zigarette in der Nähe davon halten.
Ich glaube, unsere RestauratorInnen würden in Ohnmacht fallen, wirklich. Genau, also deswegen ist das, glaube ich, ein Werk, was viele sehr schön finden und was aber auch gleichzeitig irgendwie so was Besonderes ist. Also es gibt kein vergleichbares Werk in Deutschland mehr. Also die meisten Wandbilder, die gemalt worden sind von den ExpressionistInnen, sind halt auch im Krieg zerstört worden oder übermalt worden längst.
Oh, okay. Das ist auch mir tatsächlich neu. Also das wusste ich gar nicht. Es ist schade. Also wenn sowas übermalt wird, also ich meine, man hat ein neues Kunstwerk, das vielleicht auch sehr, sehr schön ist, aber ist ja auch schwierig mit umzugehen, oder?
Ja, also ich glaube, viele Wandbilder gerade, also das jetzt bei August Macke, das hing bei ihm halt im privaten Wohnhaus, deswegen ist damit nichts passiert. Aber wenn, es gab natürlich auch Wandbilder in öffentlichen Institutionen, zum Beispiel in Museen oder sowas, die dann irgendwann übermalt wurden, teilweise auch während des Nationalsozialismus, dann aus politischen Gründen, dass die Künstler einfach nicht mehr oder Künstlerinnen nicht mehr geschätzt waren. Genau, aber ein Wandbild in einem Raum, was irgendwie, der vielleicht auch ein bisschen feucht ist, das sieht halt auch irgendwann nicht mehr schön aus. Und ja, manchmal hat man sich dann vielleicht auch aus einer Stilfrage dann einfach entschieden, so zack, weiße Wand.
Da sind wir wieder bei der weißen Wand.
Ja, genau.
Ja, aber das hängt auch hier im Haus.
Genau, das hängt hier im Haus. Ja, genau, das ist im ersten Obergeschoss unseres Altbaus. Da haben wir einen Raum für August Macke und in diesem Macke-Raum hängt auch dieses Wandbild.
Okay, also man weiß, wo man hingehen muss, um sich das mal anzuschauen.
Genau.
Ist das denn auch so ein Publikumsliebling? Also wenn ihr hier so Führungen macht, gehört das dazu oder ist das eher so ein anderes Exponat, was da viel Feedback gibt? Oder,
Ich glaube, die Werke von August Macke insgesamt gehören zu den Publikumslieblingen. Mhm. Also ich glaube, im August Macke-Raum halten sich die Menschen gerne auf, weil es auch einfach schöne Bilder sind. Das muss man ja auch einfach sagen. Genau, deswegen gehört das Bild auch auf jeden Fall schon zu Publikumslieblingen. Es gibt aber auch sehr viele andere Werke, die da irgendwie ganz vorne mit dabei sind. Also ich glaube, wir haben eine wahnsinnig tolle Mittelaltersammlung, also die mittelalterlichen Steinskulpturen, die wir hier haben, die teilweise auch hier von den Kirchen sind, die man von hier aus in dem Raum, wo wir gerade sitzen, quasi auch sehen kann. Und da kommen diese Steinskulpturen her. Das ist natürlich auch etwas sehr Greifbares für Menschen. Man sagt so, wir haben hier die Steinskulptur und da hinten ist übrigens die Kirche, wo die eigentlich herkommt. Das ist natürlich auch für die Menschen, die aus Münster und im Münsterland kommen, sehr greifbar. Und sonst, glaube ich, gerade Kunstwerke, die sich mit dem Thema Emotion zum Beispiel beschäftigen, das ist immer irgendwie, da gibt es dann natürlich eine Nähe einfach.
Ja, also wollte gerade sagen, also Emotion oder halt dieses so Heimatverbunden. Also gerade wenn ich jetzt nur von dir höre, die Statuen hier von dem Dom oder so, die sind hier, ist natürlich schön, weil es verbindet ja, also es gehört ja zur Stadt, zum Stadtbild und dass es dann hier auch gut aufgehoben ist, ist ja auch toll. Also man hat es dann quasi vor der Haustür und muss nicht kilometerweit vielleicht fahren, um diese Skulptur zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Also da bietet das Museum schon echt gute Möglichkeiten. Und da muss man tatsächlich aber auch sagen, das sind wir wieder beim Altertumsverein und beim Kunstverein, dass die halt natürlich die Vorarbeit geleistet haben und damals auch schon im 19. Jahrhundert geguckt haben, dass die Kunstwerke halt nicht aus Westfalen weggehen, sondern die Kunstwerke hier bleiben. Und das sieht man auch tatsächlich an der Sammlung.
Ist das heute immer noch so? Also habt ihr solche Fälle, wo jetzt eine Skulptur hier hingebracht wird oder so, aus dem Dom oder aus einer Kirche oder sowas? Weißt du noch was?
Also es kommt natürlich schon immer mal wieder vor, dass entweder PrivateigentümerInnen oder eben auch Kirchen an uns rantreten und sagen, dass sie irgendwelche Schätze noch haben, die vielleicht auch entweder zu Hause oder in der Kirche einfach nicht mehr gut gelagert werden können und dann ans Museum kommen. Also wir haben viele Leihgaben auch von privaten EigentümerInnen. Genau, aber auch also mit der Kirche oder sowas, also oder aus Kirchen kommt natürlich auch immer mal wieder noch was dazu, in Einzelfällen, jetzt nicht in der großen Masse.
Ja, klar, man muss auch gucken, was kann man noch aufbewahren, sag ich mal, und was gehört auch zur Sammlung einfach gut dazu.
Ja, genau.
Und man hat ja auch für die Zuhörenden mal Ausblick eines Museums, man hat ja auch einen Sammlungsschwerpunkt und da versucht man ja auch immer da drin zu bleiben, so gut es geht. Es gibt natürlich auch immer mal wieder Ausnahmefällen, wo man das dann aufnimmt.
Ja, genau. Also Sammlungsschwerpunkt ist hier eigentlich immer sehr klar gewesen. Also Landesmuseum der Provinz Westfalen, der Sammlungsschwerpunkt oder dann auch Westfälisches Landesmuseum heute, LWL Museum für Kunst und Kultur, Westfälisches Landesmuseum, dieses Komma ist dann noch ein kleiner Zusatz, aber das ist tatsächlich auch immer der Sammlungsschwerpunkt gewesen und man merkt das gerade auch bis in die 50er, 60er Jahre rein ist dieser Sammlungsschwerpunkt tatsächlich sehr strikt gehalten worden. Mhm. Inzwischen ist das ein bisschen aufgelockert worden. Also wir haben auch Kunst, die, natürlich haben wir auch Kunst, die über Westfalen hinausgeht, aber es ist natürlich immer leichter, den Ankauf zu argumentieren, wenn man weiß, die Künstlerin, jetzt zum Beispiel Ida Gerhardi, die ist in Detmold geboren, die hat in Lüdenscheid gelebt.
Genau.
Das sind dann einfach Personen, die haben offensichtlich einen Westfalenbezug.
Ja.
Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich glaube, in der Vergangenheit hat man sich den Westfalenbezug auch manchmal sonst hergeschustert. Da ist noch irgendeine, was weiß ich, der Vater kam aus Westfalen oder sowas. So, dann hat man das auch gemacht, wenn es notwendig war. Aber
ja, aber Ida Gerhardi, da sagst du was, vielleicht kurzer Rückblick für die Zuhörenden, da war ich tatsächlich in Lüdenscheid und durfte mir auch solche Bilder, Gemälde von ihr tatsächlich angucken. Also wirklich ganz, ganz toll.
Ja, auch auf jeden Fall einer meiner Lieblingskünstlerinnen hier im Haus.
Okay, ja. Also lohnt sich entweder hier, Lüdenscheid, also schöne Kunst.
Auf jeden Fall.
Auch von Frauen. Das ist ja auch nicht immer so, was heißt selbstverständlich, aber doch weniger manchmal hat man das Gefühl. Ich weiß nicht, wie ist das, hast du da, also spontane Frage, habt ihr da irgendwie einen Überblick, wie viel männlich oder wie viel weiblich ihr habt?
Wir haben so viele Objekte, also wir haben tatsächlich keine konkreten Zahlen, weil wie viele Objekte von Frauen geschaffen wurden und wie viele von Männern. Aber ich sag es mal so, im Mittelalter ist die Zahl sehr rar, wobei es da auch immer wie Tapisserien gibt oder sowas, die von Frauen geschaffen wurden. Es gibt Buchmalereien, die von Frauen geschaffen wurden, das wissen wir auch. Aber das sind dann einzelne Werke und es wird dann tatsächlich erst um 1900, dass die Künstlerinnen in der Sammlung auch zunehmen. Wobei man da ja tatsächlich sagen muss, das liegt nicht am Mangel an Talent oder sowas, sondern dass Frauen in der Kunst einfach nicht der gleiche Platz geschaffen wurde. Und es fängt bei der Zulassung an den Akademien an, dass Frauen davon einfach ausgeschlossen waren. Und das sieht man tatsächlich auch noch in der Kunst der Moderne, dass Frauen auch selbst da noch in der deutlichen Unterzahl sind. In der Gegenwartskunst ist es dann jetzt schon deutlich besser. Und da sind wir jetzt tatsächlich auch so, dass bei den Ankäufen jetzt inzwischen teilweise sogar die Frauen überwiegen. Aber das ist immer noch, ich will das nicht prozentuell ausrechnen, weil ich kann mir fast vorstellen, dass wir 90% Männer in der Sammlung haben.
Ja, aber das ist ja auch irgendwie so ein gewachsenes Ding, ne? Also das ist ja jetzt nicht, liegt ja nicht an euch, also heutiges Team, dass es so ist, sondern das ist ja auch, wie du gesagt hast, das ist so ein gewachsenes Problem von der Geschichte, ne? Die Frauen wurden nicht zugelassen, da wurde kein Raum geschaffen und. Da sind ja viele Faktoren, aber das ist ja auch ein Prozess, den man, wie ihr es ja jetzt auch macht, entgegenwirkt und auch guckt, was haben wir auch für tolle Künstlerinnen einfach und das auch zeigt.
Sehr viele.
Ja, sehr viele.
Sehr viele unterschätzte auch, muss man sagen.
Ja. Jetzt haben wir ja auch viel schon darüber geredet, was man hier so sehen kann, was ihr habt. Was bietet ihr denn so für Besuchenden? Also klar, Führung, aber gibt es so irgendwie so spezielle Programme, die ihr auch anbietet als Führung oder Workshops oder so? Was kann man so als Besuchender hier so machen und entdecken?
Ich glaube, unser Kunstvermittlungsprogramm ist wirklich sehr vielseitig. Also wir haben, glaube ich, auch die komplette Altersspanne abgedeckt. Also wir haben am Wochenende gibt es zum Beispiel Programme für Familien, wo schon die kleinsten Kinder, also 2 bis 5 Jahre alt, mit integriert werden. Das Gleiche ist also auch unter der Woche dann die Kita-Touren. Das gibt es halt auch, also Programme, Workshops explizit für Kitas. Und es geht aber auch, also klar, Schulklassen dann. Wir haben ein Programm wie den Langen Freitag oder die Junge Nacht, der explizit dann ja auch für jung erwachsenes Publikum oder ja eigentlich für alle zugänglich sind. Wir haben aber auch noch Workshops oder Touren für Menschen mit Demenz. Also wir haben tatsächlich das ganze Lebensalter abgedeckt. Man muss aber natürlich trotzdem fairerweise sagen, die Realität sieht dann doch einfach manchmal anders aus und ein Museumsbesuch birgt auch immer noch viele Barrieren einfach. Aber theoretisch haben wir zumindest die Möglichkeit, dass hier jeder partizipieren kann.
Ja, ja, schön. Also auch, also so frühkindlich, also für 2 ist ja schon sehr, sehr früh. Aber es ist ja toll, also dass man da was anbietet, einfach Spaß haben kann. Ich glaube, das ist ja vor allen Dingen für Kiddies und die Familien ganz toll, dass man da einfach auch sich ein bisschen vielleicht austoben kann und gleichzeitig aber auch was mitnehmen kann.
Auf jeden Fall, ich würde aber die Empfehlung geben, diese Touren für Kinder am Wochenende oder für Familien, die sind immer so schnell ausgebucht.
Ja.
Also ich habe schon die Info bekommen, dass sich manche Leute nachts einen Wecker stellen, um die Tour zu buchen. Also es ist in Minuten ausverkauft. Also,
der Wahnsinn.
Leider fehlt uns tatsächlich teilweise einfach die Kapazität in den Ateliers. Also wir haben nicht mehr Fläche. Also
ja.
Wir können nicht mehr anbieten. Das ist ein bisschen schade, aber wir arbeiten dran.
Okay, ansonsten gilt momentan noch, wer schnell klickt, gewinnt quasi.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und sonst, wie gesagt, so Veranstaltungen wie der lange Freitag, der zweite Freitag im Monat, ist dann auch ab 18 Uhr kostenfrei und da ist auch eigentlich für alle was mit dabei.
Das ist ja super. Du hattest gesagt, ihr macht auch was für Demenzerkrankte. Wie darf man sich das denn vorstellen? Also was macht ihr da genau?
Das sind dann die Kunstwerke, die da behandelt werden. Und das ist natürlich auch schon mal die Person, die an Demenz erkrankt ist, kommt nicht alleine ins Museum,
ja,
sondern
klar.
mit einer Begleitperson. Und sonst, ich glaube, es geht viel um ja, Farben und Gefühle und sowas. Das sind Sachen, die zeitlos sind, die zeitlos passieren und für die man auch keine konkrete Erinnerung braucht oder sowas. Wenn man vor einem Gemälde steht und sagt so, ja, das
tut was.
Das tut was, das wirkt jetzt vielleicht einfach, wirkt fröhlich auf mich oder so. Das sind, dazu muss man irgendwie weder eine Sprache sprechen, noch irgendwie sonst irgendwas, irgendwelche Barrieren oder sowas, kann das ja auch abbauen. Also einfach das Sehen.
Auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, da haben wir ja schon einiges erfahren über euer Haus, was es gibt, was man hier alles Tolles machen kann. Also lohnt sich alleine dafür schon, hier auf jeden Fall mal reinzukommen, zu besuchen und ganz viele tolle Dinge entdecken und erleben zu können einfach. Also klasse. Jetzt sind wir aber natürlich noch nicht durch. Am Ende dieses Podcasts kommt ja mal so ein kleiner persönlicher Plausch. Jetzt haben wir auch schon erfahren, du magst Macke. Hast du denn selber auch was zu Hause von dem hängen? Oder gibt es irgendjemand anderen, den du zu Hause vielleicht in deinen Privatgemächern quasi hängen hast oder den du gerne hängen haben würdest? Also als Gemälde, nicht die Person, bitte.
Radikal, ja. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob das so ein Klischee ist, dadurch, dass ich jetzt im Museum sehr viele Sachen an Wände hängen kann, habe ich zu Hause einfach fast gar nichts an den Wänden hängen. Also ich bin der Typ für weiße Wände ohne irgendwas.
Okay.
Also da hängt nicht viel rum. Aber wenn mir jemand so einen August Macke schenken würde, dann würde ich auch nicht Nein sagen. Muss ich sagen. Also bin schon sehr großer Fan von seiner Kunst. Ich finde die Bilder irgendwie sehr fröhlich, farbenfroh, irgendwie tolle Motive, sehr ausdrucksstarke Motive und ich finde irgendwie auch so ihn als Person faszinierend. Wir haben vor 3 Jahren eine Ausstellung gemacht zu ihm und seiner Frau Elisabeth und die als Künstler in Paar finde ich einfach wahnsinnig toll und irgendwie, wenn man die Kommunikation von den beiden durchliest, den Briefwechsel oder so, das ist irgendwie so herzlich oder sowas, dass man da automatisch eine Sympathie für entwickelt oder habe ich zumindest und ich habe schon immer das Gefühl, dass das bei mir auch was macht, wenn ich weiß, dass der Künstler, die Künstlerin irgendwie eine nette Person ist, dass ich irgendwie die Bilder nochmal positiver sehe. Mhm. Oder wenn ich weiß, dass der Künstler vielleicht auch ein nicht so netter Typ war, dass ich das dann weniger schön finde.
Ja, ja, das Hintergrundwissen macht viel aus, ne?
Irgendwo ich finde auf vielleicht. Jeden Fall, ja.
Ja, definitiv. Ja. Bist du denn auch also selber, also du sagst, du Franz Macke, wenn man dir den schenken würde, gerne. Bist du denn selber irgendwie, also oder hier auch im Team, seid ihr selber auch so künstlerisch unterwegs? Also probiert ihr euch vielleicht, bevor ihr so einen Workshop quasi in Gang setzt, probiert ihr das selber aus oder?
Also für mich persönlich kann ich sagen, dass ich einen Kunst-LK hatte, also Leistungskurs in der Schule und habe festgestellt, dass ich doch lieber theoretisch arbeiten sollte und nicht praktisch. Ich bin da nicht die begabteste Person, ich bastel aber trotzdem ganz selber mal und so, was die Workshops angeht, die Kolleginnen aus der Kunstvermittlung, die probieren natürlich alles vorher einmal aus. Mhm. Also da gibt es sehr viele Angebote, wo man mitbasteln kann. Also unterschiedliche Drucktechniken, die man ausprobieren kann. Oder ja, so Sachen basteln wie Armbänder oder sowas. Irgendwelche Klappbilder. Also da sind, glaube ich, der Fantasie, was man da so machen kann in der Kunstvermittlung, in den offenen Ateliers, gerade am langen Freitag, keine Grenzen gesetzt. Also die probieren auf jeden Fall sehr viel aus. Und ich glaube, wenn man da kommt und mal mitmachen möchte, dann kann man das auch, wenn man kuratorisch arbeitet, gerne mal machen.
Okay. So, dann noch so eine persönliche Frage von mir. Kunst ist ja auch, also was würdest du Leuten mitgeben, die sagen so, ach ja, Kunst, ich weiß nicht, ist nicht so meins oder ich habe da so gar keinen Zugang zu. Gibt es irgendwas, wo du sagst, doch, es gibt für jeden irgendwie den Zugang, nur wie? Also gibt es da irgendwo, wo du sagst, das ist so ein guter Zugang zu Kunst, lass das mal auf dich wirken oder so?
Ich finde eigentlich der Hauptpunkt ist eigentlich immer erstmal, wie komme ich ins Museum, wie kann ich mir Kunst angucken? Und für jeden, der da noch nicht so drin ist, würde ich einfach mal empfehlen, so ein kostenloses Angebot wahrzunehmen. Also jetzt bei uns zum Beispiel der lange Freitag, da ist kostenfreier Eintritt. Ich glaube, sowas wie ein Eintrittspreis kann eben schon für manche eine Barriere sein, wenn man sich dann überlegt, gebe ich 9 € fürs Kino aus oder 12 € fürs Museum, dann gehen vielleicht doch einfach ein paar Leute lieber ins Kino. Aber wenn es keinen Eintritt kostet, dann kann man sich auch einfach mal vor ein Kunstwerk stellen und irgendwie jetzt mal ganz unabhängig davon, ob jemand sagt, dass das schön ist oder nicht schön ist, dass man das selber auf sich wirken lassen sollte und irgendwie auch nicht zu sehr auf die Meinung anderer hören sollte, sondern das für sich ganz für sich selbst entscheiden, ob man etwas mag oder ob man etwas nicht mag. Und sonst guten Zugang zur Kunst finden ist immer, finde ich, geht ganz gut übers Stadtbild, sich einfach, gerade wenn man auf Reisen ist, in einer neuen Stadt sich Sachen anzugucken. Ganz viele Sachen, ganz viele Kunstwerke sind um einen herum, ohne dass man sie wahrnimmt. Und wenn man zum Beispiel an der Kirche vorbeigeht, was da an Bauplastik dran ist, das ist der Wahnsinn. Da hat man die Skulpturen, die im Museum stehen, ja unter anderem auch bei uns, das kommt ja auch von Kirchen. So, und da kann man sich die einfach angucken, sich da eine Minute vorstellen und sagen, ah ja, schön. Und dann geht man weiter. Und man geht in die Kirchen rein, da ist ja auch kostenlose Kunst drin.
Ja.
Also in den meisten.
Und so vielfältig, ne? Also von der Skulptur zum Glas auch.
Ja.
Finde ich auch immer total beeindruckend. Also alleine auch bei der Herstellung und dann diese Farben und also.
Ja.
Finde ich immer persönlich. Also da habe ich auch. Mein persönlicher Zugang ist in Kirchen meistens das Glas.
Ja, das ist ja auch irgendwie, das ist ja schon irgendwie faszinierend. So scheint Licht drauf und dann sieht man auch plötzlich ein buntes Bild. Das ist so, schon gut. Also von daher so in einer Stadt rumlaufen und irgendwie gucken, was gibt es überhaupt an Kunst. Ich glaube, da kann man den einen oder anderen doch begeistern. Und sonst, ich glaube schon auch, dass es manchmal hilfreich sein kann, sich irgendwie so für eine Führung anzumelden oder sowas, weil auch wenn man die Dinge dann oft nicht versteht, so gerade bei der sakraler Kunst, also wir werden heute einfach nicht mehr dazu ausgebildet zu verstehen, dass man die heilige Veronika jetzt zum Beispiel an dem Tuch erkennt oder sowas. Oder das lernen wir einfach nicht mehr. Wir müssen es auch nicht mehr lernen, weil die meisten Menschen können lesen und wir müssen uns Geschichten nicht mehr über Bilder erschließen.
Genau.
Deswegen können wir es aber auch nicht. Aber ich glaube, manchmal fällt die Barriere auch zur Kunst, wenn einem jemand sagt so, ah hier übrigens, da siehst du das. Mhm. Und das bedeutet wiederum das und das. Und dann ist so,
jetzt ergibt das Sinn.
Jetzt ergibt das Sinn. Und ich glaube, das fehlt vielen Menschen auch einfach noch. Ich glaube, wir haben noch ein paar zu hohe Barrieren in der Kunst und in den Museen, die müssen wir abbauen. Und ich glaube, über Kontextualisierung geht das gut, über niedrigere Eintrittspreise geht das gut. Und dann kann, glaube ich, auch jeder gut partizipieren und sich einfach mal Sachen angucken für eine halbe Stunde und vielleicht auch danach wieder gehen und sagen, ja, jetzt habe ich was gesehen.
Hab heute was mitgenommen für den Tag. Und wenn es einfach, oder beziehungsweise das ist es ja das Wichtige, finde ich, ein gutes Gefühl. Mhm. Ich gehe raus mit einem tollen Gefühl. Mir hat es Spaß gemacht irgendwo.
Ja. Genau. Und niemand soll sich bitte 5 Stunden durch ein Museum prügeln. Das hilft keinem. Da kann man auch nichts mehr aufnehmen. Also
Ja, irgendwann ist man halt einfach voll.
Ja, genau. Das muss man aber auch gar nicht machen. Niemand erwartet, dass man ein ganzes Museum von vorne bis hinten gesehen hat. Also man kann auch gut und gerne nach 4 Räumen einfach wieder gehen und sagen so, ja, hab jetzt was gesehen und jetzt geht mein Alltag weiter.
Mhm. Ja, es ist einfach so. Finde ich auch gut, dass du es sagst, weil irgendwie, ich glaube, viele haben das Gefühl so, ich muss jetzt alles mitnehmen. Dieses, ich habe den Preis bezahlt, jetzt gib ihm. Und da wären wir eben halt niedrigschwellig, kleine Preise, dann lieber öfters kommen. Mhm. Na, und nicht so abgehetzt oder so mit so einem vollen Kopf beladen, dann rauszugehen mit dem, oh, puh, war viel heute.
Ja, ich bin auch manchmal von einem Museumsbesuch ganz erschlagen. Und ich meine, ich habe Kunstgeschichte studiert. Das ist so mein natürlicher Lebensraum, so ein Museum. Mhm. Aber es ist trotzdem manchmal sehr erschlagend.
Absolut, ja. Genau, dann kommen wir ja quasi schon zum Ende. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, wir haben ja jetzt ganz viel geredet über, was ihr anbietet, was Kunst ausmacht oder wie man drangehen kann. Gibt es etwas, was du dir persönlich noch wünschst für euer Haus oder für halt Kunstmuseen, beziehungsweise was du für die Besuchenden dir wünschst?
Also freier Eintritt wäre natürlich schon ein großer Wunsch, von dem ich aber auch weiß, dass er leider nicht realistisch umsetzbar ist. Aber das wäre, wenn ich mir mein Museum der Zukunft male in meinem Kopf, wäre das auf jeden Fall was. Und sonst das Hinkriegen, dass ein Museum zu einem alltäglichen Ort wird, dass wir Freiräume schaffen, dass wir dritte Räume schaffen, wo Menschen wirklich auch gerne hingehen und wo Menschen gerne ihre Freizeit verbringen.
Ja.
Das wäre tatsächlich toll und ich glaube, das Museum ist so ein bisschen, ich glaube, für viele wirken Museen einfach immer noch verstaubt und da müssen wir irgendwie einen guten Weg finden und ich glaube, das ist aber auch ein Weg, der irgendwie einen Dialog beinhaltet zwischen den Besuchenden und den Menschen, die im Museum arbeiten. Und das würde ich mir für beide Parteien wünschen, dass man da einfach mehr in den Austausch kommt. Und ja, ich glaube, das trifft es ganz gut.
Ja, stimme ich dir zu. Wäre ich mit direkt dabei. Vielleicht nicht nur für Kunst, sondern auch für Historisches. Da bin ich ja beheimatet. Aber
ja, für alle Museen generell. Also gar nicht mal nur Kunstmuseen. Es gibt auch so viele tolle Naturkundemuseen, historische Museen. Auch Gedenkstätten sind so wichtig. Also es gibt so viele Orte und die muss man irgendwie ein bisschen einen natürlicheren Zugang finden.
Genau, absolut, bin ich ganz deiner Meinung. Ja, jetzt sind wir wirklich am Ende. Ich danke dir vielmals. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, hier zu sein.
Ja, danke für die Einladung, dass ich dabei sein durfte.
Gerne, gerne. Und genau, damit können wir uns quasi verabschieden in die Weihnachtsferien, in den Rutsch ins neue Jahr dann dahin. Und wir hören uns nächstes Jahr wieder bei Preußen und Air. Dann allerdings mit dem Schwerpunkt Industriemuseen. Also schwere Maschinen, es wird spannend, es wird technisch und bis dahin.